Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Daily Mail, liebe Freunde von Freunden. Ich fange heute mit dem Daily Wahnsinn an, ausnahmsweise, weil, ja, es ist mir gerade noch und ich bin sowieso eigentlich gar nicht mehr der Rechenschaft schuldig. Also ich fange einfach mit dem Daily Wahnsinn an, so ist es nochmal. Und weil ich ein guter Mensch bin, möchte ich an dieser Stelle im Daily Wahnsinn einer jungen Nachwuchskraft im Bereich Polit-Influencing das Wort geben, damit sie sich mein Publikum auch anschliessen kann. Hören wir mal, was die junge Dame aus unserem nördlichen Nachbarland euch mitzuteilen hat.
Leute, an diese Präsidenten von dieser AfD, diese Alice Wunderland oder so wie die heißt, auf jeden Fall du Mädchen, wenn du sagst, wieso wir Ausländer sollen raus und so, ne, dann wollen wir das Döner, das afghanische Essen, das türkische Essen, das Ayran, komplett alles von hier weg ist. Komplett alles, Jalebi, alles, Chicken Masala, alles weg ist, alles. Nichts darf ausländisches Essen hier bleiben, dann bin ich schon mit einverstanden.
Also ich fasse kurz zusammen, die Frau sagt uns eigentlich grundsätzlich, wenn ihr etwas gegen Migranten habt und findet, Migranten sollten wieder gehen, dann nehmen wir aber alle unsere Errungenschaften mit, notabene Lebensmittel, also Döner, Kebab, Pizza oder Hotdog, wenn es um Amerikaner geht. Wir nehmen das alles wieder mit. Ihr dürft das nie mehr essen. Nur noch Eisbein mit Sauerkraut. Fertig mit ausländisch beheimateten Leckereien. Ich habe ein bisschen Zweifel an der These, dass man da so einen Zusammenhang herstellen kann. Also erstens ist es ja relativ normal, dass Kulturen untereinander schon immer irgendwo so einen Austausch haben bezüglich gastronomischer Freude. Das ist ganz normal. Irgendwann wandert quasi das Lebensmittel ein und setzt sich fest, wenn es gut ist, und ist dann eben auch Teil von der neuen Heimat. Ich finde es auch relativ vielsagend, dass die Dame, ich weiss nicht, wo sie genau herkommt, ich schätze mal irgendwo aus dem islamisch-arabischen Raum, dass die als grossartige Errungenschaft, wo die Migrantenströme mitgebracht haben, nur kann auf Döner verweisen. Das ist eigentlich auch relativ viel sagen, wie gesucht sie wären eigentlich eher Fachkräfte, so Ingenieurwesen und so, nicht nur Kebabbrater. Sie sagt allerdings in dem Video auch noch an irgendeiner Stelle, sie nehmen dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ihre Autos mit. Also, weißt du, die Autos, ihr kennt alle die Automarken, die in islamisch-arabischen Ländern produziert werden. Die nehmen es dann auch wieder mit. Also die Deutschen müssen bald verzichten auf die Autos made in islamisch-arabischem Raum. Ich weiss jetzt gerade nicht, wie die Marke heisst. Und ironischerweise, ich glaube, die Leute, die aus ähnlichen Gefilde kommen wie die Frau, die fahren ja selber zu Deutschland wahnsinnig gerne deutsche Autos, so Mercedes, Audi, BMW, da fahren sie voll drauf ab. Also ein bisschen wir, und ich muss auch dazu sagen, der Vergleich zwischen illegalen oder straffälligen Migranten und einem Döner, der verbietet sich für mich auch ein bisschen. Ich bin sehr ein bewusster Konsument. Das letzte Mal, als ich einen Döner geholt habe, habe ich den Döner mal extra gefragt, ob der Döner illegal eingewandert ist oder in irgendeiner Art und Weise unangenehm aufgefallen oder gar straffällig geworden ist. Und der Dönermann hat mir versichert, das sei nicht der Fall. Und ich habe den Döner dann mit gutem Gewissen essen. Also es geht, gute Frau, es geht nur um illegale Migranten oder Migranten, die straffällig geworden sind, wo viele Deutsche finden, die haben in dem Land eigentlich nicht mehr verloren. Ihr könnt also die unschuldigen Döners da lassen, und Pizza und Hotdog haben sowieso mit der ganzen Debatte nichts zu tun. Dann mit zum zweiten Wahnsinn vom Tag. Eigentlich eine gute Nachricht, zum ersten Mal. Das Parlament von der Stadt St. Gallen hat eine Vorlage abgelehnt, die vorgesehen hat, dass man die Auslandhilfe von der Stadt St. Gallen um 220'000 Franken aufstockt. Die Stadt St. Gallen buttert jedes Jahr ein paar hunderttausend Franken in Entwicklungshilfe im Ausland, und der Fonds hätte sollen um 220'000 Franken aufgestockt werden. Jetzt fragt euch vielleicht, und darum nehme ich jetzt gerade hier einen Zettel führen, weil ich muss selber nachschauen, wieso genau fördert eine Stadt irgendwelche ausländischen Entwicklungsprojekte? Da würde man meinen, ist eher so eine Geschichte von einem Land, von einer Nation. Aber es ist tatsächlich so, die Stadt St. Gallen tut zum Beispiel das Uganda, Zimbabwe und Kenia Projekt zur Wiederbelebung von traditionellem Wissen fördern. In Guatemala geht es um die Ernährungssicherheit trotz Klimawandel. Starke Gemeinschaften, grüne Zukunft sind das Thema vom Projekt in Madagaskar. Klimaschützen, Frauen stärken, nachhaltige Landwirtschaft in Tansania ist auch noch da. Und in Honduras, Guatemala, El Salvador geht es um ein Projekt für Frauen, die für ein Leben ohne Gewalt kämpfen. Das sind so ein paar von diesen Projekt von der Stadt St. Gallen, also Geld in den Butter, oder jetzt hätte es 220'000 Franken mehr geben, aber eine Mehrheit mit einer Stimme im Stadtparlament hat Nein gesagt. knappe Mehrheit in einem an sich linken Parlament, weil ein paar von diesen links-grünen Säckli sind nicht an der Sitzung gewesen. Manchmal ist das Leben eben doch gerecht. Ich finde das super, aber jemand nicht, ein Berufskollege von mir, und zwar der Redaktionsleiter von der Stadtredaktion vom St. Galler Tagblatt, schau mal bitte die Einblendung hier an. Der ist richtig sauer und findet, es sei ein Armutszeugnis, dass Stadt St. Gallen ihre Auslandhilfe nicht um 220'000 Franken erhöhe, weil 220'000 Franken sind doch quasi ein Tropf auf den heißen Stein bei einem Gesamtbudget von 640 Millionen Franken. Liebe Berufskollege, erstens könnte man generell die Frage stellen, was die Stadt St. Gallen in Auslandsentwicklungshilfe verloren hat. Zweitens könnte man generell Fragen stellen zur Entwicklungshilfe und ihrer Sinnhaftigkeit. Es gibt mehr als genug sehr ausgewiesene Leute, die das sehr eifrig beobachten und zum Schluss kommen, wir machen uns keinen Dienst mit den meisten Entwicklungshilfeprojekten, das Geld versickert, es geht in korrupte Systeme, Projekte sind nicht nachhaltig, sobald du aufhörst fördern, werden sie wieder niedergewalzt oder nicht weitergeführt von den Einheimischen und so weiter und so fort. Nur weil Entwicklungshilfe draufsteht, ist es noch nicht etwas Edels und Gutes und wirklich Sinnstiftendes. Das ist eben nicht einfach automatisch so. Dann aber vor allem die Frage, die ich an dem anhabe. Was verdient der pro Jahr, wenn er 220'000 Franken nicht viel Geld findet? Auch bei einem Gesamtbudget von 640 Millionen Franken sind 220'000 Franken aus meiner bescheidenen Sicht immer noch sehr viel Geld. Man kann es einmal umrechnen. Wie viele Leute in der Stadt St. Gallen müssen in einem Jahr Steuern zahlen, bis man auf 220'000 Franken oben ist? Das sind ein paar Leute. Und die hätten gerne, dass man ihre Steuergelder anständig verwendet. Und notabene, kleines, nächstes Detail, der Leiter der Stadtredaktion vom St. Galler Tagblatt wohnt selber gar nicht in der Stadt St. Gallen, liest aber den Stadt St. Galler oder im Stadtparlament von St. Gallen, die Leviten, es sind ein Armutszeugnis, dass wir da nicht mehr Geld rausgeschüttet hätten. Und notabene, vor ein paar Monaten hat es Abstimmung im Kanton St. Gallen über einen neuen Finanzausgleich, wo die Stadt St. Gallen davon profitiert hätte. Die Stadt St. Gallen hat umgebrüllt. Die umliegenden Gemeinden sind so gemein, sie müssen ganz allein alle Zentrumslasten tragen, darum müssen sie jetzt mehr Geld bekommen. Im Finanzausgleich. Ist Gott sei Dank Abhängigkeit, aber hey, liebe Stadt St. Gallen, wenn ihr wirklich wollt jammern und Geld von anderen haben, dann hört auf, so seich machen, dann sind ihr einfach sehr viel glaubwürdiger. Und damit kommen wir zu der Daily Watch. Und da kämpfen wir uns durch ein paar kleine, nicht sehr bedeutungsvolle, aber lustige Schlagzeilen, die ich gefunden habe. Wenn es euch gut geht, euch ganz persönlich, wenn ihr euch richtig wohlfühlt, wenn ihr am Abend heimkommt, bei einem Glas Wein über das Leben nachdenkt und findet, hier ist eine Art wirklich schön. Und ihr hättet gern doch das ein oder andere Problem, dann läutet bitte Felix Bingesser an. Der Felix Bingesser ist Sportjournalist beim Blick, aber hin und wieder schreibt er bedauerlicherweise auch über Zeug, die über den Sport ausreicht. Und er hat jetzt ein echt grosses Problem ausgemacht. Schaut einmal den Screenshot hier an. Jawohl, Felix Bingesser, sein Problem sind Stand-Up-Paddler. Ihr kennt die, die so auf diesen lustigen Brettern stehen und mit einem Paddel so rumpaddeln. Ist mir selber auch ein bisschen Rätsel, wie man das lustig findet, aber hey, jeder, wie er will. Für mich wäre es nichts. Ich wäre wahrscheinlich auch nach 3 Sekunden wieder im Wasser. Aber der Felix Bingesser findet wirklich die neue Seuche, die uns wahnsinnig alle belasten müsste, ist die Zunahme an Stand-Up-Paddler auf unseren Gewässern, so dass fast niemand anders mehr Platz hat. Ja, das ist natürlich so. Werfet einen Blick auf den Bodensee. Man sieht kein Wasser mehr. Es stehen nur noch Stand-Up-Paddles dort. Ein Riesenproblem. Vergessen den Zollstreit, vergessen Trump und Co. Stand-Up-Paddle, das weiss der Blick, ist die echte Seuche der Zeit. Und dann habe ich noch das hier gefunden, auch eine Frage, die eine Zeitung umtreibt. Eine Teenie Gang klaut Luxusautos systematisch und die Journalisten fragen jetzt ganz so in einem mythischen Unterton, warum? Warum klauen die Teenie Gangs genau Luxusautos? Was steckt hinter dem Phänomen? Ja, verblüfft mich auch total. Nein, klar. Also, es wäre doch viel logischer, dass die Teenie Gangs so beim abgefackte Secondhand-Autogarage würden zu abgefragten Autofracks klauen. Das würde viel mehr Sinn machen. Wieso klaut man Luxusautos? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr seid da im Fall einer grossen Sache auf der Spur. Und noch die letzte Schlagzeile. Da geht es um die Appenzeller Zeitung. Und zwar ist die Sache die, dass im Appenzeller Kantonsrat, also Appenzell-Ausserrhoder Kantonsrat, über eine Medienförderung geredet worden ist, die jetzt in die neue Kantonsverfassung hineinkommen. Und das ist abgelehnt worden. Sehr schön. Und jetzt beklagt sich natürlich die Zeitung, die Appenzeller Zeitung, weil sie gerne die Medienförderung hatte, klar. Und ich zitiere da ein bisschen oder erzähle ein bisschen, wie das gegangen ist. Offenbar hat der zuständige Regierungsrat beklagt, die Lokalzeitung, also eben die Appenzeller Zeitung, die Degamel nicht sämtliche Medienmitteilungen abdrucken, die die Regierung veröffentlicht hat. Also er ist ein bisschen angepisst. Und jetzt hat es da also eine riesige Predigt von der Appenzeller Zeitung, wo die erklärt, dass das auch nicht ihre Aufgabe sei, zum Medienmitteilungen abdrucken. Wir machen keine PR für die Kantonsbehörden. In Medienmitteilungen steht nie etwas Kritisches zu politischen Projekten. Wir als Journalistinnen und Journalisten sind der Wahrheit verpflichtet. Wir setzen uns für einen fairen, aufklärerischen Journalismus ein. Wir wollen Dingen auf den Grund gehen und nicht einfach Verlautbarungen abdrucken. Wir fragen nach, wenn etwas fragwürdig ist und schreiben darüber. So, würde alles blind unterschreiben. Nur ist ein ganz schlechtes Beispiel, wenn ein Journalist von so einem Mainstream-Medium nach den letzten paar Jahren das schreibt. Ihr habt alles da genau nicht gemacht. Ihr habt ja einfach Medienmitteilungen abgedruckt. Vom Bundesrat, von jedem Bundesamt, vom Bundesamt für Gesundheit, von der Taskforce, von einer Kantonsregierung. Ihr habt einfach alles abgedruckt und nichts hinterfragt. Und jetzt so eine Predigt. Wir Journalisten sind der Wahrheit verpflichtet. Ja, natürlich. Und jetzt wird's noch besser. Ich bin fast persönlich ein bisschen für ihn angegriffen. Kommen wir zur Qualität der Berichterstattung. Journalistinnen und Journalisten sind heute besser ausgebildet. Wir wählen genauer aus, über was wir berichten. Man muss bloß einen Blick in die Zeitungen der 1990er Jahre werfen, um festzustellen, da wird heute überall professioneller gearbeitet. Hey, hallo, ich bin in den 90er Jahren schon Journalist gewesen und nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Journalisten heute besser arbeiten als damals. Es war eine völlig andere Zeitungslandschaft gewesen, wir hatten noch Parteipresse und so weiter. Aber nein, die heutigen Journalisten arbeiten im Fall nicht besser als die vor 30, 35 Jahren. Ich nehme sie ein bisschen persönlich, auch im Namen von allen altdienten, hervorragenden Kollegen, die ich damals mit ihnen zusammen geschafft habe. Da ist Grössenwahn im Quadrat. Nein, es ist nicht besser geworden. Wir haben damals noch mehr kritische Geister im Journalismus als heute, wo alles weichgespült und gleichgespült ist. Also bitte zurücknehmen, es ist nicht so. Gut, wir kommen zum Verschwörometer. Wenn es um Verschwörungstheorien geht, dann ist ein Mann ganz wichtig und ich zeige euch jetzt einen Clip und einige von euch werden den Mann wiedererkennen und gerade wissen, von wem und von wem wir reden. Film ab.
Und Überzeugungen weiter verbreiten und das ist regelrecht zu einem Geschäftsmodell geworden. Kannst du dazu etwas sagen? Wie wird damit Geld verdient?
Man kann damit nicht unbedingt Geld verdienen wie im klassischen Journalismus zum Beispiel, dass man einfach Artikel schreibt für den Tagesanzeiger oder für die NZZ, weil Journalismus ist meistens, wenn es gut läuft, kritisch und prüft die Dinge. Das heißt, Verschwörungstheorien sind eigentlich nicht etwas, was klassisch journalistisch publiziert wird. Aber wir sehen, dass sich jetzt viele alternative Strukturen bilden, alternative Medien, Präsenzen auf YouTube zum Beispiel.
Ja, aber das ist der Marco Kovic. Das ist kein Waffe von der Schweizer Medien, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Dann fragt es ihn immer sofort. Interview und Expertise. Er ist auch der Experte, wenn es um Rechtsextremismus geht, um Populismus, um Trump, um Putin. Irgendwann fragt es ihn vermutlich auch, wenn es um eine Beurteilung von der Küngelezüchterausstellung Heggenschwil geht. Der Marco Kovic wird immer gefragt, wenn Journalisten irgendetwas herausfinden wollen. Ich sage euch, wie das läuft. Als Journalist ist man froh, wenn man jemanden hat, der einfach immer redet. Es ist lästig, wenn du einen Haufen Leute anlädst und niemand will Auskunft geben. Und wenn du mal die Telefonnummer hast von jemandem, der einfach zu allem etwas sagt, ob er eine Ahnung hat oder nicht, dann ist das wie ein Goldschatz, den du hütest und du läutest dem immer an. Ja, und er hat uns da wieder erklärt, Verschwörungstheorien und so weiter. Er ist Niemand weiß, was der Herr Kovic ursprünglich mal gelernt und gemacht hat, aber er ist jetzt einfach der unwidersprochene Experte für das Thema. Und er hat auch noch eine andere Facette. Ich habe ihm mal direkt mit zugehört, er ist auch der humorloseste Mensch, den ich kenne. Und dass humorlose Menschen Verschwörungstheorien nicht abgewinnen können, das ist mir klar. Wobei, er hat schon Humor, er ist einfach unfreiwillig. Schau dir mal die Einblendung an. Das ist ein Text zu einem Podcast, den er macht. Und er schreibt da Gäste:innen. Wenn du das Wort der Gast oder die Gäste genderisch in dieser Form mit Doppelpunkt und innen, dann hast du wirklich Kontrolle über dein Leben verloren. Aber es ist eine Steilvorlage, ich mache Verschwörungstheorie daraus. Der Mann ist so omnipräsent und die Medien sind so dankbar, dass es ihn gibt. Meine Verschwörungstheorie lautet, der Marco Kovic gibt es gar nicht wirklich. Der Kovic ist ein Hologramm, wo von KI gesteuert wird. Und ich gebe dieser meiner eigenen Verschwörungstheorie auf dem Verschwörometer, der von 0 bis 100 Punkte reicht, gebe ich 243 Punkte. Ja, ich kann machen, was ich will. Das ist eben so wunderschön. Und damit ab zu der Leserpost. Ich habe eine wunderschöne Zuschrift bekommen von einem Herrn zum eidgenössischen Schwing- und Elplerfest. Das ist ja eigentlich das urige, traditionsreiche Spektakel, wo wir Schweizer so dran hängen. Aber ja, der Mythos bröckelt ein bisschen. Ihr habt es vielleicht bei Bern einfach schon gehört. Rund ums eidgenössische Schwing- und Elplerfest wird jetzt inzwischen auch gendert. Auf ihrer Webseite gendert. Der Markus Somm hat sich aufgeregt wie nichts anderes und ich verstehe ihn. Und jetzt hat mir ein Leser oder Zuschauer hat mir das folgende Bild geschickt. Schaut das mal an. Da sehen wir einen einsamen, leeren Papierspender auf einem Klo vom eidgenössischen Schwing- und Elberfest. Es ist tatsächlich so, es hat sehr viel Klos auf dem Gelenk gehabt. Ja, das war ja am Wochenende. Es hat sehr viel Klos gehabt, aber nie ein Fitzeli Papier. Also, wohl, WC-Papier hat es gehabt, selbe immerhin. Aber es hat kein Papier in den Papierspender gehabt, weil die wollten nachhaltig sein und auf Papier verzichten. Und darum hat es nur noch Lufttrockner gegeben. Und, wir schauen uns nochmal an, was da steht. Man ist als Gast aufgefordert worden, entweder den Lufttrockner zu verwenden oder sich die nassen Hände an den Hosen abzuwischen. Ist das nicht gastfreundlich? Vermutlich haben relativ viele Leute einfach darauf verzichtet, um sich die Hände überhaupt zu waschen, weil da zu blöd war. Ob er den Effekt hat will oder nicht, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Und damit kommen wir zum Witz des Tages und sie tröpfen langsam rein. Also ich habe noch kein Video bekommen, das ich euch zeigen könnte, aber mir schicken sehr viele Zuschauer inzwischen tatsächlich schon Witz zu. Und darum kann ich heute erst Zuschauerwitz präsentieren. Es geht um Elisabeth Baumschneider, unsere SP-Bundesrätin. Frau Baumschneider, ich bin nicht schuld. Es war ein Zuschauer, der mir den Witz geschickt hat. Ich habe nichts dafür, dass sie schon wieder drankommen. Bitte schicken Sie mir nicht irgendwie eins für einen gefürchteten, gefährlichen Schwarznasen-Chef an den Hals. Ich bin unschuldig. Also, der Zuschauerwitz vom Tag. Die Elisabeth Baumschneider geht zu einem Wahrsager und fragt sie, wann sterbe ich? An welchem Tag werde ich sterben? Und der Wahrsager sagt, das wird am 40. passieren. Und Baumschneider findet, okay, und an welchem 40 genau? Was für ein 40? Und der Wahrsager sagt, das kann ich nicht genau sagen. Es ist ja erst nachher dann ein 40. Das war es von der Daily Mail für heute. Wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag und tschüss.